Unterstützung für diese Folge kommt vom Mammutmüsli, dem einzigen Crunchy Low Carb Müsli mit fast 15 Gramm Eiweiß und weniger als 14 Gramm verwertbaren Kohlenhydraten auf 100 Gramm. Ohne Zuckerzusatz, ohne Getreide und wir verwenden kein Soja. Mehr darüber erfährst du auf www.mammutmüsli.at oder auf Amazon. Folge 109: Migräne und Energiekrisen im Gehirn. So hilft dir Keto. Interview mit Neurowissenschaftlerin Elena Groß. Migräne ist nicht nur einfach Kopfschmerz. Migräne ist eine schwerwiegende neurologische Erkrankung mit dramatischen Folgen für die Betroffenen. Übelkeit, extreme Lichtempfindlichkeit, erhöhte Reizempfindlichkeit, die das Tragen von Kleidung oft unerträglich macht. Neurologische Ausfälle und Kopfschmerz, all das und mehr ist Migräne. Die Behandlungsmöglichkeiten sind begrenzt und bieten keine wirkliche Heilung. Abschwächung oder Milderung der Symptome sind nur teilweise möglich und die verwendeten Medikamente kommen mit teilweise massiven Nebenwirkungen. Mein heutiger Gast ist Elena Groß. Sie hält einen Master der University of Oxford in Neurowissenschaften und einen Bachelor in Psychologie. Sie leidet nicht nur selbst seit der Pubertät an Migräne, sondern ist auch direkt in der Migräneforschung involviert. Mehr über ihr aktuelles Projekt findest du in den Links in den Shownotes. Unter anderem in dieser Folge reden wir über, was man eigentlich unter Migräne versteht, was Migräne und Epilepsie gemeinsam haben, wieso eine ketogene Ernährung bei Migräne helfen kann, aktuelle Forschungsprojekte zum Thema Migräne und Migräneprävention durch Ketone und welche Erfahrungen Elena selbst mit der ketogenen Ernährung und ihrer Migräne gemacht hat.
Alles, was du über Keto, Low Carb und Paleo wissen musst. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, präsentiert von Julia Tulipan.
Liebe Elena, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show. Ich freue mich, dass du da bist und dass wir heute die Gelegenheit haben, auch mal tatsächlich persönlich miteinander zu sprechen, weil sonst habe ich ja immer eher die Skype-Interviews. Umso mehr freue ich mich, dass ich mal in person jemanden bei mir habe.
Ja, Julia, Freude ist ganz meinerseits. Spannende Themen, oder? Und jetzt gerade nach 3 Tagen Kongress, Keto-Kongress, bin ich noch sehr positiv gestimmt. Und jetzt können wir vielleicht ein paar der Informationen weitergeben, oder?
Unbedingt.
Genau.
Und so ist mal richtig.
Wir sind im richtigen Mindset.
Genau, im richtigen Mindset. Wir wollen ja heute, du hast das ja schon gesagt, wir wollen ja über Migräne sprechen, was
genau
so eins von dein Spezialgebiet ist. Aber bevor wir jetzt wirklich über in die Details gehen und auch ein bisschen die chemischen Wege erklären und was man vielleicht auch machen kann oder welche Strategien Sinn machen beim Management, erzähl ein bisschen was über dich kurz, was ist denn dein Hintergrund und was hat dich dazu gebracht, überhaupt in dieses Feld hineinzugehen und dich da auch wissenschaftlich zu forschen.
Okay, also das erste Mal, dass ich mit Migräne in Berührung kam, ist ganz lustig, war ich vielleicht so 5 oder 6. Ich weiß nicht, ob du das kennst, den Film Pünktchen und Anton.
Ja.
Pünktchen und Anton war einer meiner Lieblingsfilme. Wir haben den bestimmt 6-mal geschaut oder 10-mal, ja. Immer sonntags bei Regen. Und ich habe das als Kind, saugt man dieses Wissen ja auf. Und der Vater oder die Mutter von Anton hat Migräne. Und Pünktchen fragt, was ist denn Migräne? Und dann sagt der Papa, Migräne sind Kopfschmerzen, die es gar nicht gibt. Und so habe ich dann gelernt, Migräne, Kopfschmerzen, die gibt es gar nicht. Und das habe ich für die nächsten 10 Jahre dann auch geglaubt. Und bis ich dann in die Pubertät kam und plötzlich diese richtig starken Kopfschmerzen bekommen habe, meistens einseitig und etwas unerklärlich. Und wir sind zum Hausarzt und der wusste nichts. Und dann haben wir Hirnscans gemacht. Und dann irgendwann saß ich beim Psychologen und der dachte, ich hätte Stress in der Schule und so weiter. Und es ist halt wirklich über ein Jahr nicht diagnostiziert worden, obwohl es eine so häufige Erkrankung ist. Und dann haben wir das Problem dann gegoogelt. Also mittlerweile gab es noch schon Computer und so. Ne? Und meine Mutter hat sich dann erinnert, die Oma hatte das auch, sowas ähnliches. Das könnte Migräne sein. Ja. Und da habe ich dann gelernt, Migräne, die gibt es doch. Das sind nicht nur Kopfschmerzen, sondern es gehört auch noch mehr dazu.
Ja.
Und am Anfang hat es aber dann so angefangen mit 2-mal im Monat oder so. Es war noch nicht so schlimm, aber es ist dann eben mit den Jahren, damals war ich vielleicht so 15, mit den Jahren ist es immer schlimmer geworden. Und ich hatte angefangen, Psychologie zu studieren und auch im Studium war es schon sehr mühsam, alle Vorlesungen
teilzunehmen,
bestehen und so weiter, Klausuren zu schreiben und versuchen, nicht Migräne zu haben oder und mit triptanen Medikamenten zu benutzen. Und ich habe dann den Bachelor geschafft, wollte dann klinische Psychologin werden. Aber am Master hatte ich dann so gesundheitliche Probleme, auch durch Migräne bedingt, dass ich den geplanten Master gar nicht machen konnte und mir gedacht habe, ich kann sowieso keinen normalen Job mehr machen. Da waren dann die Migräne schon chronisch. Also chronisch bedeutet mehr als 15 Tage im Monat Migräne oder Kopfschmerzen. Also 8 Tage Migräne und noch 7 Tage Kopfschmerzen zählt auch schon als chronische Migräne. Ne? Und dann habe ich entschieden, ich mag das nicht mit dem Kontrollverlust. Ich habe alle Ärzte aufgesucht, auch diese Spezialzentren. Und das kann eigentlich keiner wirklich sagen, was ist überhaupt Migräne? Also da kommen wir sicherlich gleich noch zu. Und da bin ich dann in die Neurowissenschaften gegangen und habe überlegt, wenn ich studiere, vielleicht kann ich ein paar Antworten auf meine Fragen finden zumindest. Und habe dann Neurowissenschaften studiert, durfte beide Masterarbeiten sogar dann auch in dem Thema machen. Also einmal ein Stammzellmodell zu Migräne und einmal Neuroimaging, also ein Hirnscan von Migränikern, chronischen Migränikern. Und das war sehr gut, weil dann habe ich selber auch mal erstmal gelernt, was ist überhaupt Migräne und konnte darüber schreiben, über die Genetik bei Migräne und so weiter. Und ich hatte das erste Mal auch Zugang zu Patienten oder chronische Patienten, wie ich, noch schlimmer wie ich. Und das, da muss ich sagen, dieses Projekt, da kriege ich immer noch Gänsehaut, das hat mich, das hat mich so bewegt. Die Patienten, die zu dir kommen, die überall waren, denen keiner helfen kann, die nur noch für ihre Familie am Leben sind und denen quasi zum ersten Mal einer zuhört und sie auch ernst nimmt. Und ich sitze da und ich konnte ihnen nicht helfen. Ich konnte ihnen nichts sagen. Wir haben sie gescannt, die sind wieder gegangen und sie sind quasi aus dem Labor gekrochen quasi. Und jetzt denke ich mir immer, ich denke immer noch an diese ersten 5 Patienten zurück. Und wenn ich damals gewusst hätte, was ich jetzt weiß, hätte ich ihnen helfen können.
Wahnsinn.
Und jetzt, gegen Ende des Masters bin ich dann durch Zufall im Nature Magazin auf einen Artikel zur ältesten Behandlung von Epilepsie gestoßen. Die ketogene Diät. Und da werde ich weiß nicht, was jetzt noch an Fragen kommen, da können wir auch noch mal drauf eingehen. Aber wenn man sich dann, habe ich mir die Mechanismen angeschaut und nach Case Studies gesucht und angefangen zu recherchieren. Und dann war ich mir eigentlich sicher, das ist migränerelevant. Das muss man untersuchen, das muss man machen. Und dann war ich schon in der Phase, wo ich mich für PhDs beworben habe, habe angefangen mit Selbstexperimenten. Am Anfang ging alles schief und mir ging es noch so schlecht wie noch nie. Aber jetzt weiß ich, mittlerweile habe ich dann gelernt und damals kannte ich auch diese ganzen Podcasts noch nicht und es war noch sehr wenig Informationen zu haben. Aber so langsam hat es dann funktioniert und ich kann dann auch noch mal erklären, was sind so die Fehler, die man machen kann oder worauf kann man vielleicht achten. Aber ich hatte mein Leben zurück, also ich habe angefangen, wieder mein Leben zurückzuhaben. Damals war ich in Oxford, war ich dann auf, habe ich Antiepileptika nehmen müssen, um überhaupt funktionieren zu können. Wahnsinn. Das hat Demenz ausgelöst. Ich merke es immer noch. Also Namen vergessen, du sitzt beim Kaffee mit der besten Freundin, du weißt den Namen nicht. Zwei Tage fällt dir der Name. Du wärst auf, du weißt nicht, wo du bist. Es macht richtig Angst. Und du vergisst so Wörter, die du im Alltag gebrauchst, auch unter den Medikamenten. Ne? Und genau, deshalb habe ich mir gedacht, das ist keine langfristige Lösung. Und ich hatte mir damals so das Ziel gesetzt, vielleicht innerhalb von meinem Leben was rauszufinden über Migräne, dass ich vielleicht das besser verstehen kann oder besser therapieren kann. Und es ist nach 1-2 Jahren ist es schon passiert. Also es ist quasi ein Wunder geschehen. Ich weiß nicht, ob es Fügung war, dass das einzige Nature-Magazin, in das ich je reingeschaut habe, ist dieses Epilepsie-Spezial drin. Und ich habe mich wieder abgelenkt vom Arbeiten, Schreiben und so. Also es war vielleicht wirklich Schicksal, ich weiß es nicht. Und dann habe ich eben Professoren, Migräne-Spezialisten auf der Welt kontaktiert. Und eigentlich alle wollten sie zwar schon ein PhD mit mir machen, aber eben nicht zu dem Thema. Es war noch zu risikoreich oder sehr alternativ und es gibt noch nichts dazu. Und wir meinten, nee, das können sie nicht machen, außer in Basel. Und da hat einer gesagt, wenn du deine anderen Sachen absagst, dann kannst du hier mal so ein kleines Projekt machen. Und dann ist er auch wieder unglücklicher und glücklicherweise nach 4 Monaten gegangen und ich hatte keinen Supervisor mehr. Aber ich hatte schon langsam so Pilotdaten, die sehr vielversprechend aussahen. Und dann hat mich ein anderer Prof adoptiert und ich habe quasi bis dahin dann Gelder gesucht und für die Sache gekämpft und mehr Pilotdaten gesammelt und so. Und jetzt gerade seit 2 Tagen haben wir, nach 2 Jahren Kämpfen quasi, haben wir jetzt einen Grant bekommen, der groß genug ist, dass wir es wirklich auch untersuchen können. Also ich mache jetzt hauptberuflich Migräneforschung. Ketonkörper bei Migräne und ich kann dann ja auch noch ein bisschen erzählen, wie das zu der Idee eigentlich gekommen ist. Aber das wäre so meine Geschichte. Also von Psychologie nach Neurowissenschaften und jetzt promoviere ich in klinischer Forschung oder medizinischer Forschung an der Neurologie.
Es ist einerseits sozusagen
ein bisschen erschreckend, was man eigentlich alles durchmachen muss, um da zu landen.
Ja.
Wo man dann irgendwie im Endeffekt ankommt, dass es immer so mit so Leidensdruck verbunden ist.
Ja, aber auf der anderen Seite würde man nicht kämpfen, oder?
Treibend.
Ja, genau, glaube, auf jeden Fall. Und jeder, der ein PhD gemacht hat, der weiß, wenn man nicht für das Thema brennt, dann werden diese 4 Jahre verdammt lang. Und ich kann sagen, ich habe etwas, wo ich so überzeugt dafür bin, dass ich auch noch die extra mal gehe, oder? Und vielleicht auch anderen helfen kann. Es gibt keine größere Motivation.
Extrem motivierend und etwas, was einem unglaublich viel gibt, wenn man weiß, dass man anderen Menschen damit helfen kann und vielleicht verhindern kann, dass jemand das durchmachen muss, was du durchgemacht hast.
Ja, ja, genau. Oder Menschen auch eine Hoffnung geben und zeigen, es gibt noch andere Lösungen, als einem angeboten werden beim Arzt, oder?
Ja. Und vor allem, was mir auch gar nicht so bewusst war und was du eben jetzt gesagt hast, ist diese wahnsinnige, wie soll ich sagen, crippling, oder mir fällt das fast nur auf Englisch ein, diese Einschränkungen durch Migräne. Also man, eben wie du sagst, das aus Pünktchen und Anton, das wird oft so abgetan als, ja, die hat halt Migräne.
Ja, also Migräne als Kopfschmerz oder vielleicht auch noch als vielleicht keine Lust, ich habe Migräne und gehe schlafen.
Oder
so.
Mal sowas Hysteriemäßiges. Ein stärkerer Kopfschmerz. So wird es oft vermittelt.
Wenige wissen, Migräne ist viel mehr als nur der Kopfschmerz.
Und was du beschreibst, das ist ja wirklich, es ist also einschränkend und
du hast eben 3 Phasen auch. Du hast nicht nur der Kopfschmerz, bei vielen ist noch nicht mal das schlimmste Symptom. Schmerzen kann man immer noch behandeln. Ja. An 10 Tagen im Monat darf man auch mehr oder weniger gefahrenfrei Triptane oder Schmerzmittel nehmen, also wirklich spezifische Migräne-Akutmedikamente, die bei einem großen Teil der Patienten so wirken, dass du, dass die Attacken, sagen wir mal, manageable sind, also dass du einigermaßen deinen Tag noch beenden kannst oder vielleicht sogar arbeiten kannst. Wenn du mehr als 10 Tage Migräne im Monat hast, wird es schwierig.
Ja.
Aber was eben mit der Migräne noch einhergeht, das kommt in 3 Phasen.
Und die erste heißt, was der Unterschied zum Kopfschmerz ist.
Also du hast erstmal geht es los mit dieser Premonitory Phase, heißt das. Premonitory Phase ist die Phase, die vor dem Kopfschmerz kommt, und das ist häufig so, dass du so Sachen wie Übererregbarkeit, also sehr Lichtempfindlichkeit, Geräuschempfindlichkeit, Geruchsempfindlichkeit teilweise sehr stark. Dann hast du Übelkeit, du hast Müdigkeit, du bist schlapp, Leute gehen, du hast keinen Antrieb, du hast manchmal hast du Binge-Eating, also richtig Heißhunger, Stimmungsschwankungen und so weiter. Gehen, du gehst häufiger aufs Klo, also so alles so Symptome, die quasi auf gewisse Mechanismen schon hinweisen, kommen vor der Attacke, du bist richtig müde. Dann kommt die Kopfschmerzattacke und das ist das, was viele kennen. Bei Migräne ist es häufig einseitiger Schmerz. Es ist oft, die Augen sind betroffen, der Bereich des Trigeminusnervs oder bis in den Kiefer teilweise. Dann geht es in den Nacken.
Es zieht richtig runter.
Es ist verschieden. Jeder hat das ein bisschen anders. Manche haben es auf beiden Seiten teilweise, aber es ist wirklich auch teilweise die komplette Seite, die Schultern betroffen, die Nacken. Und du hast eben diese neurologischen Symptome, die auch noch mit da reinspielen. Also diese Lichtgeräuschempfindlichkeit, die Übelkeit, die Schlappheit. Also wirklich so, dass du, wenn du einen Schritt läufst, wird es noch viel schlimmer. Du musst dich wirklich hinlegen und wenn du keine Schmerztabletten nimmst, bist du für 3 Tage wahrscheinlich ausgeschaltet. Und was man bei normalem Kopfschmerz ja oft macht, Luft, Wasser, Schlafen. Schlafen ist undenkbar. Wenn du Migräne hast, du wachst auf. Das Schlimmste ist, wenn du wenn es nachts kommt und du verpasst diese Premonitory Phase und du kannst nicht rechtzeitig die Tabletten nehmen, dann wachst du auf und es ist quasi schon zu spät. Also Wahnsinn. Die Migräne weckt dich auf. Schlafen, vergiss es.
Und dann helfen die Medikamente?
Die Medikamente helfen meistens, in der Regel helfen sie wirklich nur, wenn man die Migräne am Anfang erwischt, oder? Ich stelle mir das ein bisschen so vor, wie wenn quasi der Stein einmal ins Rollen gebracht ist, also diese Migräne-Mechanismen, die dann losgetreten werden, dann kannst du sie kaum noch aufhalten. Also weil ein Stein, der runterrollt von einem Berg und in Fahrt kommt, ist so schnell, dass du quasi kaum noch dich da... Und dann ist es wirklich schwierig. Ja. Also das Wichtige beim Migräne-Management ist wirklich, wenn du akut die Attacke bekommst, nimm so schnell du kannst Triptane oder am besten noch mit einem Anti-Inflammatory, also anti-entzündlichen. Und dann nach der Attacke kommt dann noch die Post-Storm-Phase, heißt das. Und da hast du quasi nochmal die gleichen Symptome, die du vor der Attacke hast. Ja. Also unfassbare Müdigkeit, Wahnsinn. Schlappheit, Muskelbrennen, ja. Lightheadedness, sag mal. Ja. Also du kannst nicht mehr denken. Ja. Du bist entweder depressiv oder teilweise sind die Leute auch dann so wirklich manisch. Mhm. Und dann hast du wieder die Übelkeit und die Sachen. Und genau, also diese Sachen, das ist Migräne. Und Migräne, wenn du sie eben chronisch hast, hast du das Problem, dass du die Tabletten nicht mehr nehmen kannst, die Akutmedikamente.
Okay, die helfen dann einfach nicht
mehr, oder was? Die helfen zum Teil eben schon, aber du bekommst dann etwas, es ist ein bisschen wie eine Abhängigkeit, ein Medikamentenübergebrauchskopfschmerz. Das heißt, der Körper gewöhnt sich so sehr an diese Substanzen, die den Schmerz dann verhindern, dass du, wenn du sie nicht nimmst, kriegst du die Schmerzen.
Das heißt, du müsstest eigentlich
Dauer... Du müsstest Dauer nehmen und irgendwann wirkt es auch nicht mehr so sehr. Ne? Also und dauerhaft solche, sag ich mal, potenten Medikamente zu nehmen, ist auch nicht gut. Ja. Also ist die Regel, wie das auf alle zutrifft, das weiß ich nicht genau. Also es geht nicht alle bekommen diesen Medikamentenübergebrauchskopfschmerz. Es ist vielleicht ein bisschen so wie Suchtgene, die man dann vielleicht hat oder Polymorphismen. Aber also wenn du nur an 10 Tagen Medikamente nehmen kannst und du hast aber 30 Tage Kopfschmerzen oder Migräne, dann fällst du quasi 20 Tage im Monat aus.
Also eigentlich.
Und das ist dann grausam.
Eigentlich ist man damit ja arbeitsunfähig.
Genau. Und was du bei den chronischen Fällen auch noch hast, das habe ich vergessen zu erwähnen, ist etwas, das nennt sich Allodynie. Allodynie bedeutet, dass dein ganzer Körper, nicht nur der Kopf, sensitiviert ist, also empfindlich wird, sondern der ganze Körper. Und Allodynie ist, wenn du etwas anfässt und es wird schmerzhaft. Okay. Also die Leute können keine Klamotten mehr tragen, die wissen nicht mehr, wie sie im Bett liegen sollen. Weil alles brennt und weht. Jede Berührung ist richtig unangenehm.
Wahnsinn.
Ja, und das deutet eben auch darauf hin, dass es eigentlich eine neurologische Erkrankung ist und nicht so sehr eine vaskuläre Erkrankung, wie man oft gedacht hat. Ich meine, wer Migräne hat, der weiß, der Schmerz ist auch pulsierend. Mhm. Und es ist, was darauf hinweist, dass es schon etwas in der Nähe der Vaskulatur stattfindet, aber dass die Vaskulatur der Trigger oder die Hauptkomponente ist. Das ist wahrscheinlich nicht mehr so. Mhm.
Ich meine, jetzt hast du ja schon ein bisschen beschrieben, was Standard of Care ist oder was man normalerweise macht. Ja,
ja. Und aber Prophylaxe haben wir jetzt noch nicht gemacht. Ja, genau. Also es gibt, das habe ich jetzt, Standard of Care, genau, was ich vergessen habe zu erwähnen. Es gibt die akute Therapie und die darf man nur 10 Tage im Monat nehmen. Und bei Migräne gibt es eben auch noch diese Prophylaxe.
Yeah.
Prophylaxe bedeutet, du nimmst etwas jeden Tag ein, damit die Häufigkeit, dass die Migräne, also der Migränenattacken runtergesetzt wird. Oder deine Schwelle zur Migräne quasi erhöht wird. Und was man da eben nimmt, ist, da man so wenig weiß, leiht man sich quasi von anderen Erkrankungen Medikamente, wo man gemerkt hat, die Migräne wird reduziert bei einigen. Mhm. Was wir zur Auswahl haben quasi als Migräniker, als Medikamentenoption, prophylaktische Optionen, sind Antidepressiva, Antiepileptika oder Blutdrucksenker.
Okay.
Und dann gibt es noch so Dinge wie Calcium-Antagonisten oder sowas. Also es sind alles relativ harte, heftige Drogen.
Alle natürlich mit
Nebenwirkungen. Genau, mit sehr signifikanten Nebenwirkungen. Also es gibt eigentlich nichts, was jetzt als Medikamentenoption, wo man sagen kann, das ist besonders gut verträglich. Mhm. Jeder reagiert natürlich ein bisschen unterschiedlich darauf, aber ich persönlich kenne niemanden, der keine Nebenwirkungen hat bei den Sachen. Und also das ist relativ unbefriedigend. Es gibt jetzt noch Medikamente, die entwickelt würden, die nennen sich CGRP, Monoclonal Antibodies. CGRP ist ein Neuropeptid, also ein Signalstoff im Körper, was Schmerz weiterleitet.
Ja.
Und was sie jetzt machen, aber dieses Peptid gibt es im ganzen Körper, besonders auch im Darm und überall. Und was sie jetzt machen ist, sie blocken die Wirkung von diesem kleinen Neuropeptid. Ja. Und es sieht, die Wirkung ist so, die Effektivität ist, sagen wir mal, nicht gerade befriedigend. Ja. Es tut was, aber die Nebenwirkungen wissen wir eben nicht, was es langfristig macht, wenn man so einen Stoff im kompletten Körper einfach blockiert, oder?
Ja.
Und was es dann noch gibt, ist Sachen wie Akupunktur, die man machen kann natürlich.
Ja.
Coenzyme, Coenzym 10, Riboflavin, Sachen, die mitochondriale Funktion unterstützen, was auch wirkt, wenig Nebenwirkungen hat, aber eben auch nicht die Effektivität, ist auch zu gering, als dass man sagen könnte, dass der chronische Migräniker hat sein Leben zurück, oder? Also das wäre Standard of Care.
Okay. Dann können wir sozusagen die Überleitung machen.
Ja.
Du hast es ja schon gesagt, also du hast schon mehrere Hinweise gegeben. Einerseits hast du gesagt, du bist im Nature-Artikel auf in diesem Epilepsie-Spezial
genau.
auf die ketogene Ernährung gestoßen und du hast auch gesagt, dass antiepileptische Medikamente
auch wirken können. Ja.
Auch wirken können. Das heißt, da gibt es ja anscheinend schon vielleicht ähnliche Wirkmechanismen.
Ja, vielleicht, ja durchaus. Also, ja.
Und das hat dich dann dazu gebracht, zu überlegen, wenn diese Ernährungsform oder das für Epilepsie wirkt, könnte das auch vielleicht auch für Migräne wirken, oder?
Genau, also es war noch ein bisschen anders. Ich hatte damals dann schon angefangen, mir so meine eigene Hypothese zu entwickeln, was ist denn Migräne überhaupt? Ja. Und meiner Meinung nach ist es ein Energiedefizitsyndrom im Gehirn. Mhm. Was bedeutet das? Also wenn man sich allein mal die Triggerfaktoren von Migräne anschaut. Wer Migräne hat oder wer jemanden mit Migräne kennt, der weiß, dass zum Beispiel, wenn man die Nahrung auslässt, wenn man zu wenig schläft, wenn man Stress hat, wenn man Alkohol trinkt, wenn der Wetterumschwung zu einem Tiefdruckwetter geht oder man Altitude, also auf dem Berg ist oder sowas, all diese Faktoren, nichts trinken auch, all diese Faktoren können Migräne auslösen. Und es ist ein bisschen wie bei diesem Krebsparadox. Man fragt sich, was haben die denn alle gemeinsam? Yeah. Und eigentlich haben sie eine Sache gemeinsam. Sie wirken sich alle negativ auf den sogenannten oxidativen Stress aus. Mhm. Das heißt, all diese Faktoren wirken sich negativ auf unseren Energiemetabolismus oder Haushalt aus. Und Dinge, die Migräne vor Migräne schützen, wie Q10 oder Riboflavin, moderater Ausdauersport, ne? Zu viel Sport löst auch wieder Migräne aus. Ne? Also wieder, man kommt ins Energiedefizit, Stress.
Auch Stress, ja.
Genau. Die wirken sich eher protektiv auf unseren Energiehaushalt aus. Und das sind jetzt nur jetzt mal eine Anekdote, die das unterstützt, dass Migräne eventuell ein Energiedefizitsyndrom im Gehirn sein kann. Es gibt dann noch andere Studien, die zeigen, bei den monogenetischen, also den schweren Formen, vererblichen Formen von Migräne, gibt es teilweise ungünstige genetische Varianten oder Mutationen in Glukosetransportern. Also es gibt schon Dinge, die unterstützen oder Findings, die zeigen, dass Migräne, dass Glukosetransport oder Glukoseverarbeitung, Verbrennung in den Mitochondrien, dass das gestört sein könnte bei Migräne. Mhm. Und wenn man jetzt sich anschaut, was macht denn die ketogene Diät? Also einmal Ketonkörper sind Stoffe, die quasi uns der Menschheit das Leben gerettet haben, evolutionsbedingt. Ohne Ketonkörper wären wir jetzt nicht mehr hier als Spezies.
Ja.
Weil der Körper kann nur bedingt Glukose speichern. Also nach 1 bis 3 Tagen sind unsere Glukosespeicher im Körper leer. Und das Gehirn und das Herz auch bedingt können andere Brennstoffe schlecht verarbeiten zu Energie. Das heißt, die Leber fängt an und stellt den einzig anderen oder mehr oder weniger einzig anderen Energiestoff, Energiesubstrat für das Gehirn her, wenn wir fasten, wenn wir keine Kohlenhydrate zu uns nehmen. Und das kann das Gehirn verbrennen. Und jetzt gibt es Studien, die zeigen, dass Ketonkörper eben nicht nur einfach ein anderes Energiesubstrat ist, sondern dass die auch noch effektiver sind, dass sie zu weniger oxidativem Stress führen, dass sie die Erregbarkeit des Gehirns, was auch eine Rolle bei Migräne spielt, also Übererregbarkeit, dass sie das herabsenken durch verschiedene Mechanismen, die jetzt ein bisschen zu kompliziert sind vielleicht für diesen Vortrag. Aber und dann werden mehr Mitochondrien, also die Kraftstoffe in unseren Zellen, davon werden mehr gebaut. Also man kann auch wieder mehr und besser Energie produzieren. Und das waren so die Mechanismen, die ich bei der Keto-Diät gelesen habe, die Migräne relevant sein könnten, oder? Und deshalb bin ich dann zu der Idee gekommen, Energiedefizitsyndrom, aber auch die anderen Dinge, die wir über Migräne wissen, wie Übererregbarkeit, dass wir das mit, oder Entzündung, also Ketonkörper senken die Entzündung herab, ist sicherlich auch eine wichtige Komponente. All diese Dinge können wir mit Ketonkörpern eventuell positiv beeinflussen. Und Migräne, ich habe jetzt noch nicht so viel davon erzählt, was wir darüber wissen, aber es ist definitiv eine multigene Erkrankung.
Okay.
Was bedeutet das? Es bedeutet, dass bei unserem Normal-Migräniker, also nicht den wirklich seltenen Ausnahmen, die eine Mutation in den DNA haben, dass irgendein Protein, ein Protein im Gehirn nicht gut gebaut wird. Ja. Wenn man die nicht hat, dann hat man wahrscheinlich ganz viele ganz kleine, ungünstige genetische Varianten, in verschiedenen Stellen von Pathways, die sich addieren oder multiplizieren vielleicht sogar und die dann zum Erscheinungsbild Migräne führen. Und das ist bei jedem anders. Keiner hat wahrscheinlich die gleiche Migräne. Alles hat nicht die gleiche Ursache, nicht die gleichen Triggerfaktoren und es fühlt sich auch nicht gleich an. Ja. Und das Schöne bei diesen Ketonkörpern ist, dass sie so viele verschiedene Pathways und wir wissen so wenig, beeinflussen, dass wir vielleicht eine Therapie haben, eine Therapie, mehr oder weniger, also eine, die so viele verschiedene Mechanismen beeinflussen kann. Und ich meine, Ketonkörper, wir haben es jetzt gerade gehört, es gibt keine Erkrankung, die ich mir im Moment vorstellen kann, fast keine, wo Ketonkörper nicht positiv irgendwie positiv wirken können.
Allein durch Entzündungshemmung ist ja ein Wahnsinn.
Und so wie wir im Moment leben, so sind wir wahrscheinlich, also für unsere heutige Ernährung, dafür sind wahrscheinlich 60%, würde ich mal sagen, mindestens der Bevölkerung sind dafür nicht gemacht. Wir sind dafür gemacht, dass wir auch mal Hungerphasen haben und uns eben auch mal vollfressen mit viel Fett und Protein und vielleicht auch mal einem Apfel, aber, eher weniger Kohlenhydraten. Und deshalb kam unser Körper immer mal wieder, zyklisch zumindest, in diese Ketose. Und Ketose, das Gehirn verbrennt sehr gerne Ketose im Vergleich zu Glukose, oder? Und es könnte eben sein, dass viele dieser Zivilisationskrankheiten und Migräne könnte dazugehören, eben davon negativ beeinflusst sind. Und dann kommen die anderen ungünstigen genetischen Varianten zum Tragen, die vielleicht anders nicht wirklich zum Tragen kämen. Und das war jetzt so die Vorgeschichte, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe dann angefangen, mit der ketogenen Diät zu experimentieren. Und was ich dann natürlich am Anfang nicht gewusst habe, zum Beispiel Protein kann in Glukose umgewandelt werden. Also wenn du zu viel Protein isst, was nicht in Eiweiße oder sonst irgendwo eingebaut wird, kommst du aus der Ketose raus. Ich habe zu viel Nüsse gegessen.
Insulinwirkung hat man auch.
Insulinwirkung hast du auch noch, dann geht die Ketose nochmal in den Keller. Runter. Also ohne, dass man das jetzt mal so ein bisschen am Anfang ausrechnet, wird es schwierig. Okay. Dann muss man vorsichtig sein mit dem Alkohol und auch Nüsse. Ich meine, es ist so einfach, eine gesalzene Nüsse, wenn man die Packung aufmacht, plötzlich ist sie leer. Und dann sind es halt auch Kohlenhydrate, die sich addieren, oder? Ja. Und teilweise muss man wirklich auch aufpassen mit dem Gemüse. Also es gibt nicht alle, die unlimitiert Gemüse essen kann. Denn ich vermute auch bei Krankheiten wie Epilepsie oder auch schwererer Migräne ist es schon wichtig, dass du einen Spiegel im höheren Bereich erreicht, oder? Ja. Ketonkörperspiegel.
Ja. Ja. Also nicht so, wie man es halt oft, wenn man jetzt das einfach aus allgemein gesundheitlichen Gründen machen müsste, sagt man ja Hauptsache mal 0,5 und
5. Ja, das reicht ja und uns vielleicht auch mal raus.
Maximal, ja.
Ja, und dann raus und rein. Und das ist dann auch egal. Ja. Aber es könnte durchaus sein, dass bei auf jeden Fall den chronischen Migränepatienten, dass du einen großen Teil vom Metabolismus im Gehirn, vom Energiebedarf des Gehirns durch Ketonkörper decken musst.
Okay.
Und um das zu machen, wenn man so überlegt, wenn man sagt, so ungefähr 1 Millimol im Blut von Ketonkörpern deckt 10% vom Energiebedarf im Gehirn.
Ein
Millimol. Und du überlegst, maximal kannst du 60-80% durch Ketonkörper decken, das ist das Maximum. Ja. Also wenn du jetzt 50% decken müsstest, bräuchtest du 5 Millimol. Das ist ja, das schafft man ja kaum.
Ja.
Zum Glück ist es wahrscheinlich bei den meisten nicht der Fall. Mhm. Aber bei den ganz schlimmen Fällen könnte es der Fall sein. Ja. Das sind jetzt alles Hypothesen. Dazu gibt es noch keine Studien.
In deiner persönlichen Erfahrung?
Ja, also ich muss über eins muss ich sein, sonst bin ich sehr anfällig. Das heißt dann nicht immer, dass ich dann auch, wenn ich drunter bin, gleich Migräne bekomme. Ja. Aber wenn ich dann noch wenig schlafe, was trinke, einfach mal lebe, passiert ab und zu mal, dann ist die Migräne da. Ja. Also es ist ja immer, Migräne ist immer eine Sache der Schwelle. Mhm. Je höher die Ketose, desto weniger wahrscheinlich oder desto schwieriger wird es, Migräne auszulösen. Ja. Und ich habe wirklich das auch schon so probiert, dass ich gesagt habe, ich faste jetzt mal eine Woche.
Ja.
Und nach einer Woche Fasten war es mir unmöglich, Migräne auszulösen. Also ich habe wirklich 2 Flaschen Wein getrunken und nicht geschlafen. Und also teilweise reichen 1-2 Gläser und die Migräne kommt, oder? Und dann noch kein Schlaf, das löst Migräne immer aus, es war unmöglich.
Wie viel Mol hast du, Millimol hast
du? Das habe ich damals leider noch nicht messen können. Das ist einfach schade. Aber nach einer Woche Fasten ist das sicherlich um die 4. Ja, sowas. Also jetzt komme ich so, nach 3-4 Tagen Fasten komme ich schon so in die 3. Und und das würde ja für die Theorie auch sprechen.
Genau. Und in deiner Erfahrung, hättest du das bemerkt irgendwie, ob sozusagen die Toleranz besser wird. Also, wie soll ich das sagen? Bekommst du weniger leicht Migräne als vorher, auch wenn du jetzt vielleicht dich nicht so streng an die ketogene Ernährung.
Das hatte ich erhofft. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich habe genau das erhofft,
ja,
weil man ja teilweise auch sieht, dass die Genexpressionsveränderungen, dass die noch länger bleiben als die eigentliche Therapie. Ja. Aber ich muss sagen, bei mir ist es leider
vielleicht auch auf
nicht so. Ich habe noch was vergessen, vielleicht kann ich das noch schnell einfügen.
Ja, genau.
Bei den Fehlern, die man machen kann. Also worauf man unbedingt achten muss, ist genug zu trinken und auch auf jeden Fall genug Salz zu essen. Mhm. Und zwar zu Salzen zählt nicht, wie ich fälschlicherweise sehr lange geglaubt habe, unser Tafelsalz. Das ist nicht genug. Da ist nur Natriumchlorid drin und wir brauchen eben noch andere Mineralien, von denen man oft nicht genug bekommt und besonders auch bei relativ strenger ketogener Diät wahrscheinlich nicht genug bekommt. Magnesium ist sehr wichtig zum Beispiel. Vitamin D ist auch immer gut und eben dann noch schauen, dass man Protein nicht zu viel isst, also 1 Gramm pro Kilogramm reicht wahrscheinlich vollkommen aus. Mit den Nüssen aufpassen. Manche Leute vertragen auch Milchprodukte nicht so gut bei Migräne, also wenn man einfach mal vielleicht einen Monat weglassen und schauen, ob die Migräne abnimmt. Ja. Allein das kann schon helfen. Also vielleicht das Casein in der Milch, dass das noch irgendwas auslöst bei manchen. Genau. Gluten ist sowieso weg bei ketogener Diät. Und also das wollte ich noch kurz erwähnen. Und bei Frauen,
genau. Was vielleicht noch wichtig ist, auch wo wir auch schon drüber gesprochen haben, ist, dass es ja zwei Geschlechter gibt.
Genau. Und Migräniker sind eben häufig Frauen.
Ja,
und bei Frauen, da gibt es eben auch unterschiedliche Unterschiede, die ich selber bemerkt habe, aber die auch andere Patienten mir erzählen. Es gibt ja, viele beobachten das um die Tage herum. Also wenn Östrogen wirklich sinkt, dass da die Migräne besonders schlimm ist. Das ist bei mir der Fall, das ist bei vielen anderen der Fall. Und interessanterweise bin ich jetzt gerade auf Informationen gestoßen oder Studien gestoßen, die zeigen, dass wenn das Östrogen runtergeht,
wenn es runtergeht,
steigt der Stresslevel, also Cortisol steigt. Cortisol ist dafür verantwortlich, dass die Glukogenese hochgekurbelt wird. Was heißt, der Zuckerspiegel steigt. Und bei mir ist das sehr rasant, ohne dass ich etwas in meiner Ernährung geändert habe, voll krass angestiegen. Und die Ketose war weg, also komplett weg. Ich war komplett aus der Ketose raus, was dann natürlich wieder bewirkt, dass ich keinen Zucker oder keine Energie im Kopf habe und Migräne bekomme, oder? Und gerade um die Zeit ist es wohl auch so, dass Insulinresistenz nochmal zunimmt. Also wir sind weniger sensitiv zu Insulin. Das heißt, wir haben dann weder Ketonkörper noch kriegen richtig Glucose in die Zellen. Und das macht dann natürlich also worst case. So, und
ist der Schokoriegel?
Genau. Und dann kommst du der Heißhungerattacke, die so viele kennen. Und gerade in der Situation ist es vielleicht wirklich angebracht, dann auch exogene, ketogene Substanzen zu sich zu nehmen. Und das sind so Sachen wie Ketonkörpersalze, die jetzt in Europa noch nicht verfügbar sind, aber wir arbeiten dran. Ja. Also vielleicht gibt es bald ein Präparat, was man auch in Europa kaufen kann. Aber was man auch nehmen kann, ist zum Beispiel MCT-Öl, wenn man das verträgt. Ja, MCT-Öl sind diese mittellangen Fettsäuren, die von der Leber, egal was man isst, direkt in Ketonkörper umgewandelt werden. Die können nicht sehr anders metabolisiert werden. Das heißt, du hast relativ schnelle Energie, Ketonkörperenergie.
Aber ich glaube, da besonders bei, gut die C8, oder?
Genau, C8. Ja. Gibt es Studien, die sagen, C8 sind noch ketogener als C10, ist, wenn das die Mischung ist. Also wenn man das reine C8 kriegen kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch viel teurer. Also, und wie viel besser das dann ist. Also wenn man mit MCT ist es auch in Ordnung. C8, wenn man es kriegen kann und oder gute Erfahrungen mit hat. C8 und C10 gemischt ist auch okay. Ja. Kokosnussöl reicht alleine nicht. Kokosnussöl ist auch viel Lauric Acid, also das ist nicht ketogen. Mhm. Genau, das wäre jetzt noch so ein Tipp.
Ja.
Und was mein Forschungsprojekt jetzt ist, ist, dass wir wollen systematisch bei Migränikern untersuchen, helfen Ketonkörper als Migräneprophylaxe.
Super.
Und um das zu machen, haben wir uns jetzt gegen die ketogene Diät entschieden. Ja. Viele Gründe dagegen, also einmal Compliance, dann auch, es ist schwierig Placebo kontrolliert ist dann auch schwer, ist quasi unmöglich. Ja. Goldstandard ist immer Placebo kontrolliert, randomisiert, doppelblind, oder? Ja. Das ist auch schon fast unmöglich. Ja. Und dann ist es schwierig zu sagen, wie viel Ketonkörper produziert denn die Leber von dem einen jetzt und die Leber vom anderen vielleicht viel weniger. Ja. Und jeder reagiert auf das, was er isst, so unterschiedlich, die Fette, die man isst, dass es quasi fast unmöglich ist, das zu standardisieren, ja, oder?
Und vor allem der Effekt, du weißt das nicht, ist es jetzt von den Ketonkörpern oder ist es nur, weil man Gluten weglässt oder was auch immer?
Genau, ja. Oder Milch oder vielleicht Milch. Mehr Fett isst, ja. Oder vielleicht mehr Protein oder weniger Protein, ja. Oder
so viele,
genau, und dann hast du immer diese Abwesenheit oder die drastische Reduktion von Glucose. Dann hast du stabilen Blutzucker, all diese Effekte. Also man kann nicht wirklich schauen, was macht jetzt wirklich die Anwesenheit von Ketonkörpern. Mhm. Und wir untersuchen verschiedene Parameter, wie zum Beispiel Fettmetabolismus, Glucosemetabolismus. Wir schauen uns Zytokine an, also diese ganzen Marker für Inflammatory Entzündung. Genau. Genexpressionsveränderungen im kompletten Genom. Wir schauen genetische Grundlagen an. Ja. Gibt es vielleicht eine bestimmte genetische Grundlage, die erklärt, wer auf die Behandlung anspricht und wer nicht. Mhm. Es werden sicher nicht alle, das gibt es nie, schwarz oder weiß.
Ja.
Es wird bei sicherlich nicht allen funktionieren. Und da kann man das ein bisschen anschauen. Und
aber ihr verwendet eben jetzt bewusst Ketonsalze?
Genau,
oder?
Wir benutzen Ketonsalze, Magnesium-Calcium-Salze und da können wir genau sagen, alle nehmen dreimal am Tag so und so viel Gramm, das führt zu so und so einer, also ein bisschen Pharmakokinetik, genau. Der Anstieg ist so hoch und dann haben wir hoffentlich vielleicht ein paar Aussagen auch über Mechanismen von Ketonkörpern und eben allen das Gleiche geben, ein bisschen kontrollierter, genau.
Man soll das
und
starten.
Das startet im Mai. Also jetzt in 3 Wochen.
Also in 3 Wochen.
Jetzt, wo wir endlich Geld haben, kann es dann jetzt bald losgehen.
Ja.
Ich bin gespannt, ob es wirklich was hilft. Aber ja, genau. Und eben Frauen, bisher die Forschung, das wollte ich ja noch kurz sagen, die Forschung bisher ist auch an Mäusen. Es sind meistens männliche Mäuse, es sind meistens auch männliche Keto-Forscher zu einem großen Teil. Mhm. Und ich glaube eben, dass Hormone definitiv eine Rolle spielen bei der Ketonkörperproduktion. Also was wir eben schon gesagt haben, ist, dass das Östrogen sinkt.
Ja.
Aber es sind sicherlich auch noch andere Mechanismen, die bei Frauen anders sind, die es Frauen teilweise vielleicht auch etwas schwieriger macht, eine so strenge ketogene Diät einzuhalten, weil sie vielleicht keine Ketonkörper produzieren während der Tage. Und dann hast du weder Glucose noch Ketonkörper, ist auch schlecht.
Ist schlecht.
Es ist ja ungünstig.
Ja.
Und auch das wird wahrscheinlich bei jedem
und
unterschiedlich
jetzt,
sein.
Aber bei deiner Studie nehmt ihr beide Geschlechter, oder?
Wir nehmen beide Geschlechter, genau. Da kann man dann auch nochmal so Intergroup Analysis oder sowas machen und schauen, Männer, Frauen, wirkt es unterschiedlich. Genau. Wie sprechen die an auf Ketonkörper? Mhm. Was passiert mit oxidativem Stress auch? Das machen wir auch noch. Und es gab noch was, habe ich
noch
vergessen.
Teilnehmer?
Ja, 90. Ja. Nein, 2 haben wir schon, also 88.
Also 88.
Genau, mal schauen, wie es nach dem Wochenende ist. Da haben wir wahrscheinlich schon viele. Wir haben jetzt gerade erst angefangen mit der Rekrutierung.
Ja.
Genau, und die müssen nach Basel kommen. Das geht 8 Monate, 3 Monate Intervention, 1 Monat Baseline. Da beobachten wir nur, wie ist es mit den Migränetagen. 5 bis 14 Migränetage wollen wir haben, also noch nicht chronisch, aber schon betroffen,
schon
mittelschwer betroffen.
Massiv,
genau. Genau, und dann gibt es noch 2 Monate Follow-up, da passiert dann eigentlich nichts mehr. Schauen wir, überleben
super.
Sie mal.
Also toll, endlich super, dass da was auf dem Gebiet passiert.
Ja.
Bin schon sehr gespannt. Aber leider wird man wahrscheinlich mindestens 2 Jahre.
Ja, so 10, nein.
Warten,
also hoffentlich sind wir in 2 Jahren durch, bis es publiziert wird. Bis dann die Statistik durch ist. Vielleicht flüstere ich dir vorher schon mal was zu, wie es denn so ausschaut. Genau.
Non-Disclosure Agreement.
Ja, genau, perfekt.
Ja.
Ja.
Liebe Elena, vielen lieben Dank für deine Zeit.
Danke, sehr gerne. Ich hoffe, es hilft vielleicht ein paar Zuhörern,
ganz sicherlich.
Das Ganze anzugehen.
Es ist ganz viele, die das betrifft und ich bin mir sicher, dass jetzt sehr viele fleißig mitgeschrieben haben und vielleicht der ein oder andere auch vielleicht bei deiner Studie teilnehmen kann, wenn jemand, weil wir haben auch viele in der Schweiz.
Super, also die können sich auch melden. Die Studie heißt MigraKet, also wie Migräne und KET von Ketonkörper. Und die E-Mail-Adresse ist migraket@ukbb.
Wir verlinken das natürlich in den Shownotes. Okay, dann nochmal vielen lieben Dank.
Danke, Julia. Hat mich gefreut. Jederzeit wieder. Ciao.
Ciao. Falls du mehr über diese Folge wissen willst, dann schau in die Shownotes auf evolutionradioshow.de. Und wenn du uns noch nicht abonniert hast, dann such in iTunes oder deiner Lieblings-Podcast-App einfach nach Evolution Radio Show und klicke auf Abonnieren.